Freiheit und Verantwortung, so heißt unsere Predigtreihe. Und heute soll es um Sexualität gehen. Ich habe den Eindruck, dass das zumindest unter Christen immer noch ein heißes Eisen ist und irgendwie auch bleibt. Ich habe schon viele Predigten gehalten und ich habe, glaube ich, 2 Predigten über Partnerschaft und Sexualität gehalten und danach habe ich auf jeden Fall die heftigsten Reaktionen bekommen. Ich habe schon viel mit Menschen diskutiert und geredet und vertieft, aber da gab es am meisten. Nach meiner letzten Predigt standen 2 sehr aufgebrachte Männer von mir und es hat eine ganze Weile gedauert, bis dieses Gespräch die Aggressivität verloren hatte. Also der eine hat es auf jeden Fall als persönlichen Affront gegen sich genommen, was ich gesagt hatte. Sowas muss uns aber keine Angst machen und auch nicht dazu führen, dass wir aufhören, darüber nachzudenken und zu reden. Ich habe letztens von ein paar Studien gelesen, die relativ neu sind, die sich damit beschäftigen, ob sich unsere Gesellschaft polarisiert oder nicht. Und die kommen zu ganz erstaunlichen Ergebnissen, denn sie sagen, eigentlich haben Menschen viel mehr Gemeinsamkeiten, als es aussieht. Das Problem ist nur, erstens, die Leute, die sich an den Rändern befinden, sind oft sehr laut und deswegen hört man sie gut. Und zweitens, oft gibt es ganz wenige Aspekte, an denen sich dann so ein richtiger Streit entzündet. Und das war bei diesem Mann, der sich über meine Predigt aufgeregt hat, auch so. Je länger wir redeten, desto klarer wurde mir, eigentlich habe ich einen Satz falsch formuliert in seinen Ohren. Das hätte ich nicht tun dürfen. Mit dem ganzen Rest der Predigt war er völlig d'accord. Aber der eine Satz hat ihn sehr aufgeregt. Sexualität beschäftigt Menschen. Und auch wenn es so scheint, als ob wenig darüber geredet wird, ist ja auch irgendwie klar, weil es ist ein schwieriges Thema. Es ist auf der einen Seite was total Intimes, was Persönliches, was man nicht so offen vor sich hertragen sollte. Und auf der anderen Seite ist es aber ein ganz wesentlicher Bestandteil unseres Lebens und unseres Seins. Da können wir nicht so tun, als ob das irgendwie unwichtig wäre. Und egal in welcher Lebensphase du steckst, egal wie alt oder jung du bist, ob du einen Partner oder eine Partnerin hast oder ob du Single bist, das Thema treibt Menschen um. Es gibt Fragen, es gibt Sehnsüchte und Zweifel, Ängste. Leider gibt es auch Egoismus, Gewalt und Missbrauch. Es gibt aber auch tiefe Verbindung. Es gibt körperliche Erregung, es macht Spaß. Ich kann mit dieser Predigt nicht deiner oder eurer ganz individuellen Geschichte gerecht werden. Ich kann nicht ersetzen, dass es vielleicht Sinn macht, gute Bücher zu lesen oder Podcasts zu hören. Und schon gar nicht kann ich von hier oben irgendwie ein Seelsorgegespräch führen. Ich kann auch nicht im geringsten eine Therapie überflüssig machen und ich kann auch nicht deine Ehe retten oder dir einen Partner verschaffen. Trotzdem predige ich darüber, weil es ein Thema ist, was uns und unser Leben betrifft und auch an uns Älteste werden immer wieder Fragen herangetragen, die beantwortet werden sollten. Und dabei ist es aber ganz wichtig zu verstehen, dass jeder von euch die letzte Meile bei diesem Thema, wie auch bei vielen anderen Themen, selber gehen muss. Ich rede heute zu euch und ich hoffe, dass etwas dabei ist, was Gottes Geist nutzt, um euer Leben besser zu machen. Kann sein, dass ich heute irgendwas sage, was dich total freut und bestätigt. Kann auch sein, dass ich irgendwas sage, was dich aufwühlt oder Zweifel oder Fragen auslöst oder im schlimmsten Fall sogar wütend macht. Das kann passieren, wenn man sich darauf einlässt. Und ich glaube, das kann im Wesentlichen 2 Gründe haben, vielleicht sogar beide. Erstens, es betrifft dich. Du merkst, vielleicht trifft es eine Wunde in mir oder es berührt eine Sehnsucht. Vielleicht erinnert es dich an etwas, was du erlebt hast. Dann tu dir selbst den Gefallen und geh dem nach. Such das Gespräch mit guten Gesprächspartnern. Und wenn du Anlaufstellen brauchst, kannst du dich gerne an uns Älteste wenden oder an unser Seelsorgeteam. Wir können dir da bestimmt weiterhelfen. Der zweite Grund kann sein, dass du sagst, Tobi erzählt Mist und dir ist das ziemlich klar. Dann tu mir bitte auch den Gefallen und sprich mich an. Ich lerne gerne dazu, vielleicht lernen wir sogar beide was. Genau das ist nämlich das Ziel von Ethik, zu einem guten Leben beizutragen, Schaden zu begrenzen, Leid abzumildern, zu einem Leben beizutragen, das Früchte trägt, das blüht, das inspiriert, das wiederum Lust auf Leben macht. Und gleichzeitig natürlich aber auch geprägt ist von der Sehnsucht, von der Hoffnung auf Gottes neue Welt, die sich hier und jetzt schon zeigt, aber später ganz vollendet sein wird. Und genau deshalb halten wir auch als FEG nichts von einer Gebots- oder Verbotsethik, und also wo man quasi einen Katalog hat, wo drin steht, was man tun und lassen sollte. Und wir wollen euch eigentlich nicht sagen, was erlaubt und verboten ist, sondern euch bitten, gemeinsam darüber nachzudenken. Und gleichzeitig wollen wir euch auch freundlich darum bitten, das nicht anderen Leuten so aufzudrücken. Das hat nichts mit Freiheit zu tun. Wenn ihr euch an Christians Predigten erinnert, dann wisst ihr vielleicht noch, dass wenn man Fragen von heute einfach so in Bibeltexte reinpresst, um herauszufinden, was jetzt genau erlaubt und verboten ist, das wird schwierig. Manchmal ist man dann gar nicht mehr so richtig in der Lage zu verstehen, was einem der Text da eigentlich sagen will. Biblische Texte sollten wir bestmöglich verstehen. Und wir sollten uns Mühe geben und wir sollten sie ernst nehmen. Aber wenn wir was hineinprojizieren, was vielleicht mit der ursprünglichen Bedeutung oder dem Kontext nichts zu tun hat, dann wird es schwierig. Jetzt kann man aber auch nicht sagen, wenn zu irgendeinem Thema nichts in der Bibel steht oder nicht direkt steht, dann ist ja völlig egal, was ich mache. Nee, so ist es nicht. Ich bin davon überzeugt, dass man in der Bibel unheimlich viel Orientierung findet, viele Antworten auf Fragen findet, wenn man genau hinschaut. Und für unsere aktuellen Situationen echte Hilfe findet. Dann kann man nämlich gute Entscheidungen treffen, die sich an Werten orientieren. Werte, die ich in der Bibel finden kann und die sich in meinem Glauben und in meinem Leben bewahrheiten, die sich bewähren in meinem Alltag. Und ich glaube nicht, dass es eine Möglichkeit ist, sondern ich glaube, dass es als Christ zwingend notwendig ist, dass wir Entscheidungen genauso treffen, dass wir in die Bibel schauen, drüber nachdenken, beten und uns von Gott durch den Heiligen Geist helfen lassen bei unseren Entscheidungen. Und ich glaube, in Bezug auf Sexualität ist es genauso wichtig wie bei anderen Bereichen. Vielleicht ist es da sogar noch wichtiger, weil es da unfassbar viel Leid gibt und gab. Und dabei meine ich gar nicht jetzt so krasse Sachen wie Zwangsprostitution oder Vergewaltigungen oder Sachen, die im Krieg passieren. Nein, es gibt Menschen, die ihren Körper nicht attraktiv genug finden. Ich glaube, sehr viele Menschen. Es gibt viele Menschen, die sich nach Sexualität sehnen, aber keinen Zugang dazu finden. Manche suchen einen Partner dafür, finden aber keinen. Manche haben einen Partner, aber keine erfüllte Sexualität. Manche Paare finden sexuell nicht zusammen. Es gibt so viele Menschen, die unter Traumata leiden oder den Glaubens- und Lebenssätze nachhängen. Es gibt Menschen, die wegen ihrer sexuellen Orientierung ausgegrenzt werden. Und ich glaube, die Liste kann ich noch ganz lang weiterführen. Ich glaube, wir brauchen alle Orientierung und Hilfe bei diesem Thema. Und dabei gibt es einen Grundsatz, der alles durchdrängen sollte, finde ich, und der steht in Lukas 6. Ich lese mal vor, Lukas 6, 41 und 42. Sagt Jesus selbst in Bezug auf Ethik, würde ich mal sagen. Lukas 6, 41 und 42. Du siehst den Splitter im Auge deines Bruders oder deiner Schwester. Bemerkst du nicht den Balken in deinem eigenen Auge? Wie kannst du zu deinem Bruder oder zu deiner Schwester sagen, komm her, ich zieh dir den Splitter aus dem Auge? Siehst du nicht den Balken in deinem eigenen Auge? Du Scheinheiliger, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann hast du den Blick frei, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders oder deiner Schwester zu ziehen. Also, wir kümmern uns immer erstmal um uns, jeder um sich, auch in einer Partnerschaft. Ich kann den anderen nicht verändern, ich kann nur mich verändern. Und auch Gott will in erster Linie mit mir an mir arbeiten, mein Leben bereichern. Um die anderen kümmert er sich auch, aber ob er mich dafür braucht, das ist eine ganz andere Frage. Ich will euch ein paar ethische Prinzipien deutlich machen, von denen ich glaube, dass sie eure persönliche Sexualität bereichern können, die euch weiterbringen können, und zwar unabhängig davon, in welcher Situation ihr euch gerade befindet. Und natürlich geht es auch um die anderen und wie wir gut miteinander umgehen. Aber die Richtung ist wichtig, dass es immer von uns ausgeht. Gott will in erster Linie mich ganz persönlich verändern, mich ihm ähnlicher machen. Was mit den anderen passiert, ist erstmal ein Ding zwischen Gott und denen. Dafür müssen wir einmal kurz klar haben, was ich meine, wenn ich von Sexualität spreche. Und dann schauen wir uns an, was gute Prinzipien dafür sein können. Sexualität ist, so wie wir es heute verstehen, eigentlich ein ganz modernes Konzept. Langsam setzt sich so die Vorstellung von Sexualität durch, dass es unterschiedliche Funktionen hat, dass es unterschiedliche Dimensionen gibt und dass es auch Teil unserer Persönlichkeit gibt. Muss ich bei Hannas Beispiel aus der Moderation dran denken? Ich vermute, vor 100 Jahren hätte das so keiner gesagt, man hätte das anders dargestellt. Trotzdem fand ich das Beispiel gut. Sexualität ist Teil von unserer Identität und hat Einfluss auf unsere Beziehungen. Sie schließt die Beziehung zu uns und zu anderen ein. Sie ist Teil unserer Kommunikation, sie ist Ausdruck von Intimität und Begehren, von Vertrautheit und Verlangen. Und sie ist immer auch Fruchtbarkeit. Was ich damit meine, werde ich noch erklären. Sie stärkt Beziehungen und lässt Neues entstehen. Und in der Bibel gibt es einige Stellen zum Thema Sexualität. Viele aus dem Alten Testament Bei denen ist es etwas schwierig, die in die heutige Zeit zu übersetzen, weil da so ganz spezifische Fälle genannt werden und viele Aspekte, die uns heute beschäftigen, werden gar nicht thematisiert. In manchen Fällen gibt es auch ganz schön drastische Konsequenzen. Also zum Beispiel stehen auf sexuelle Vergehen im Alten Testament Strafen wie Steinigung, Todesstrafe, Kinderlosigkeit oder Zwangsheirat. Und viele dieser Gesetze würden, wenn wir sie heute so anwenden, ihren ursprünglichen Sinn total verfehlen. Ich mache es mal an einem Beispiel deutlich. Ich habe nicht die Zeit für alle, aber wäre auch spannend. Aber ein Beispiel. In 5. Mose 22 steht, wenn ein Mann in der Stadt mit einer verlobten Frau schläft, also die ist verlobt mit jemand anderem, sollen beide gesteinigt werden. Wenn ein Mann auf einem Feld mit einer verlobten Frau schläft, soll nur der Mann gesteinigt werden. Warum? Das steht da, wenn man sich das ganze Kapitel durchliest, steht da, weil die Frau in der Stadt um Hilfe rufen kann. Und wenn sie es nicht tut, dann geht sie davon aus, dass sie damit einverstanden war. Auf dem Feld sieht die Sache natürlich anders aus. Da kann sie schreien und niemand hört sie und deswegen wird die Situation anders bewertet. Aus heutiger Sicht, wenn ich das lese, bekomme ich große Bauchschmerzen. Ich denke, nur weil jemand nicht schreit, heißt das ja noch lange nicht, dass er einverstanden war. Und selbst wenn sie einverstanden gewesen ist, warum sollen dann beide getötet werden? Es fällt mir schwer, diese Stelle ins Heute zu übersetzen und ich glaube, das ist auch völlig okay so. Man muss sich schon ein bisschen in die Kultur hineindenken, um den Sinn dahinter zu verstehen. Und wenn ich das mache, führt das bei mir aber tatsächlich dazu, in den allermeisten Fällen, dass sich ein tiefer Respekt für die Gesetze der Mosebücher einstellt. Nicht das Gegenteil. Denn so manches im Judentum war damals einzigartig. Der Schutz zum Beispiel vor Rechtlosen, die Rechte von Frauen, von Kindern und Fremden waren außergewöhnlich und ihrer Zeit oft weit voraus. Aber aus heutiger Perspektive wirkt manches trotzdem sehr befremdlich. Jetzt könnte man ja einfach sagen, sich das Leben so einfach machen, okay, das Gesetz gilt noch, aber die Konsequenz darauf nicht. Weil Jesus ja für uns alle gestorben ist, aber auch damals gab es schon Gnade und Barmherzigkeit. Auch der Gott des Alten Testamentes hat sich mit Attributen gezeigt, die wir ihm heute geben würden. Wie man es dreht und wendet, man merkt, so richtig leicht kann man die Anweisungen aus dem Alten Testament nicht eins zu eins ins Heute übertragen. Christian hat in einer seiner Predigten so schön skizziert, dass sich im Laufe der Bibel eine Entwicklung zeigt, dass Dinge nicht immer gleich bewertet werden, dass sich Regeln und Ansichten ändern. Jesus, später seine Jünger und auch Paulus beziehen sich total oft auf das Alte Testament, aber sie gehen auch immer ein Stück weiter. Und das bedeutet jetzt nicht, dass die ganzen Gesetzestexte, die in Mose stehen und so, für uns völlig irrelevant wären. Nein, ich glaube, wir können die Geschichte Gottes mit der Menschheit und auch mit seinem Volk nur richtig verstehen, wenn wir genau das lesen. Ich glaube sogar, wir können Gott nur richtig gut verstehen, wenn wir uns darauf einlassen, was dort steht. Nur ich finde, direkte Handlungsanweisungen daraus abzuleiten, das ist eher gefährlich als hilfreich. Was machen wir also dann? Wo finden wir Hilfe? Das habe ich erstmal gesagt, was schwierig ist. Wo finden wir dann Hilfe? Ich will mit euch mal ein paar grundlegende Texte aus dem Neuen Testament durchgehen, wo es um ethische Entscheidungen geht. Teilweise direkt, teilweise nur indirekt beziehen die sich auf Sexualität, aber helfen uns, gute Entscheidungen zu treffen. Und danach machen wir es praktisch. Ich fange mal an mit den Korintherbriefen. Die sind ganz schön, weil es da genau um Freiheit und Verantwortung geht, also der Titel unserer Predigtreihe. Und ich habe da mal ein paar Verse rausgesucht. Die lese ich der Reihe nach vor. 1. Korinther 6, 12. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Ein paar Kapitel weiter, 1. Korinther 10, 23. Alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist erlaubt, aber nicht alles erbaut. Und im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 6. Er, also Gott, hat uns die Fähigkeit verliehen, Diener des neuen Bundes zu sein. Und die Grundlage dieses Bundes sind nicht Buchstaben, damit meinte das Gesetz, sondern der Heilige Geist. Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Grundsätzlich gilt, jeder ist für sein Leben selbst verantwortlich. Christen haben nicht den Auftrag, einen Regelkatalog zu erstellen, der garantiert, dass alles gut läuft. Also keine Gebotsethik, sondern Verantwortung und Freiheit oder Freiheit und Verantwortung. Und da kann man bitte auch zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Das ist völlig in Ordnung. Ich muss also einmal irgendwie für mich wissen, was möchte ich eigentlich oder was will ich? Was für ein Bedürfnis habe ich? Und dann überlegen, ob das dem Guten dient. Also ob das eine positive Auswirkung hat. Oder ob das, was ich da will, mich vielleicht droht zu beherrschen, mir die Kontrolle zu entreißen, wie eine Sucht. Oder ob mich das freisetzt. Ob das andere in meinem Umfeld oder mich selbst aufbaut. Oder ob das jemanden niedermacht. Das ist oft viel komplizierter. Das ist manchmal auch viel schwieriger, als wenn ich einfach sagen würde, Mensch, wenn ihr euch daran haltet, ist alles super, wenn nicht, nicht. Und dann überlegt ihr euch, ja gut, das mache ich jetzt und drumherum mache ich mir keine Gedanken, da tun lasse ich, was ich will. Sich wirklich darüber Gedanken zu machen, das ist schon etwas aufwendiger. Aber es nimmt mich und den anderen richtig in den Blick. Gottes Licht scheint dann auf unsere Beziehungen. In 2. Korinther 3,6 steht so schön, der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Also Ziel ist es, lebendig zu sein, lebend, mutig, nicht eingesperrt und geknechtet, immer mit der Angst im Nacken, irgendwas falsch zu machen. Ich glaube, allein mit dieser Perspektive auf Freiheit und Verantwortung, also ist es nützlich, beherrscht es mich, baut es andere auf, führt es mich in die Freiheit, kann man, glaube ich, schon einen Großteil ethischer Entscheidungen auch in Bezug auf Sexualität treffen, ohne großen Mist zu fabrizieren. Aber ihr seid ja Profis, wir belassen es nicht dabei, machen noch ein bisschen mehr. Römer 12, die Verse 1 und 2. Da steht, Brüder und Schwestern, bei der Barmherzigkeit Gottes bitte ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, das ihm gefällt. Das wäre für euch die vernünftige Art, Gott zu dienen. Und passt euch nicht dieser Zeit an, gebraucht vielmehr euren Verstand in einer neuen Weise und lasst euch dadurch verwandeln. Dann könnt ihr beurteilen, was dem Willen Gottes entspricht, was gut ist, was Gott gefällt und was vollkommen ist. Unser Leben steht Gott zur Verfügung. Wir richten uns als Christen nach ihm aus. Und dabei machen wir nun Folgendes. Paulus beschreibt zwei Dinge. Erstens, er sagt, wir passen uns nicht dem Lauf dieser Welt an. Das bedeutet nicht zwangsläufig, immer gegen das zu sein, was uns gerade irgendwer als weltlich verkaufen will. Nee, es bedeutet, nicht einfach das zu glauben, zu denken und zu machen, was die Menschen um uns herum gerade für richtig halten. Das können übrigens auch Christen sein. Und dann macht auch richtig Sinn, was er danach sagt. Er sagt nämlich, gebraucht euren Verstand, denkt nach, lasst Gottes Geist zu euch reden, prüft. Und dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Willen entspricht. Also jemand, der nachdenkt und auf einmal merkt, irgendwas passt da nicht in Sachen Sexualität, bei mir oder in meiner Bewertung. Dieses Thema, diese Person, irgendwas habe ich da, läuft da nicht ganz richtig. Der macht nichts falsch. Der muss nicht gewarnt werden. Nee, er tut genau das, was Paulus ihm empfiehlt. Er merkt, hey, da stimmt was nicht und jetzt denke ich darüber nach. Jetzt lasse ich Gott zu mir reden. Und ich lasse mich nicht zwangsläufig von dem beeinflussen, was alle Menschen um mich herum sagen. Nee, Gottes Geist soll schön mir sagen, was dran ist. Ich gehe dem nach. Hier wird so richtig schön deutlich, dass wenn es um ethische Entscheidungen geht, auch in Bezug auf Sexualität, dass man da immer wieder neu nachdenken muss. Der Heilige Geist darf immer wieder zu uns reden und vielleicht uns auch Neues beibringen oder uns an Altes erinnern, was wir vielleicht wieder vergessen haben. Und ich glaube, dieser Prozess ist nie abgeschlossen. Zu Lebzeiten werden wir damit nicht fertig. Das heißt, jemand, der mir widerspricht, könnte unter Umständen auch recht haben. Ein weiterer Text, der unfassbar viel enthält und sehr sehr tief ist, ich traue mich das trotzdem, Galater 5, 13 bis 25. Galater 5, 13 bis 25. Brüder und Schwestern, ihr seid zur Freiheit berufen, aber benutzt eure Freiheit nicht als Vorwand, um eure menschliche Natur zu folgen, dient euch vielmehr gegenseitig in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist erfüllt, wenn ein einziges Gebot befolgt wird, nämlich folgendes, Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Aber wenn ihr einander wie wilde Tiere beißt und auffresst, dann passt auf, sonst wird am Ende sogar einer vom anderen verschlungen. Damit will ich sagen, lasst euer Leben vom Geist Gottes bestimmt sein und richtet es danach aus. Dann werdet ihr nicht euren selbstsüchtigen Wünschen nachgeben. Denn eure menschliche Natur kämpft gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes gegen eure menschliche Natur. Diese beiden ringen ständig miteinander, sodass ihr nie tun könnt, was ihr eigentlich wollt. Aber wenn ihr euch vom Geist Gottes leiten lasst, untersteht ihr nicht dem Gesetz. Es ist ja offensichtlich, was eure menschliche Natur hervorbringt. Unzucht, Unsittlichkeit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Wut, Eigennutz, Uneinigkeit, Lagerbildung, Neid, Fress- und Trinkgelage und Ähnliches. Ich warne euch, wie ich es früher schon getan habe, wer sich so verhält, wird keinen Anteil am Reich Gottes erben. Der Geist dagegen bringt als Ertrag Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Güte und Großzügigkeit, Treue, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. Gegen all das hat das Gesetz nichts einzuwenden. Nun, wer zu Christus Jesus gehört, hat seine menschliche Natur ans Kreuz genagelt, mit allen Leidenschaften und Begierden. Wenn wir durch den Geist Gottes das Leben haben, wollen wir auch aus diesem Geist heraus unser Leben führen. Wir sollen nicht überheblich auftreten, einander nicht herausfordern und nicht neidisch aufeinander sein. Dieser Text ist unfassbar tief und vollständig. Da steckt richtig viel drin. Den kann man immer wieder lesen und wird wahrscheinlich immer wieder Neues entdecken. Ich glaube, er wurde auch häufig missbraucht, um alles Mögliche zu behaupten oder zu verlangen. Ich glaube, in diesem Text geht es definitiv um Beziehungen und auch in Teilen um Sexualität. Ganz am Anfang steht das Wichtigste und das ist der Vers 14. Vers 14 steht, denn das ganze Gesetz ist erfüllt, wenn ein einziges Gebot befolgt wird, nämlich folgendes, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Das kann man nicht oft genug sagen. Lieben und Liebe ist das Wichtigste. Es braucht keine Grenzen dafür, es braucht keinen Gegenspieler, es braucht kein, man muss lieben, aber auch. Nein, lieben ist das Wichtigste. Darin ist alles vollständig. Lieben bedeutet, mich sehen und den anderen sehen. Es wirklich gut mit mir selbst meinen und es wirklich gut mit dem anderen meinen. Und Dinge tun, die genau das ausdrücken. Mir selbst und anderen Gutes tun, Liebe erweisen. Und Paulus redet von einer menschlichen und einer geistigen Natur. Damit meint er nicht unseren Körper und unseren Geist. Körper und Seele gehören in der ganzen Bibel ganz fest zusammen. Unser Körper ist kein anfälliges Stück Fleisch, das wir irgendwie bestmöglich ignorieren sollten. Nee, im Gegenteil. Unser Körper gehört fest dazu, zu uns und unserem Sein. Paulus meint, dass wir als Körper und Seele, als Einheit, zwei Einflussnehmer haben, die auf uns einwirken. Das eine ist der Geist Gottes und das andere nennt er die Natur. Das eine bringt Zerstörerisches hervor und das andere bringt Gutes hervor. Und man sollte jetzt nicht den Fehler machen, zu sagen, okay, alles, was da an Bösem steht, daraus machen wir eine Verbotsliste und alles, was da an Guten steht, daraus machen wir eine Gebotsliste. Denn dann übersieht man, was da tatsächlich steht. Da steht nämlich, dass Gottes Geist das Gute in uns bewirkt. Das ist ein Geschenk an uns, als Konsequenz darauf, wenn wir uns nach ihm ausrichten. Aber wir können sehr wohl daran erkennen, was das Gute, das Lebensbejahende ist, das, was eben lebendig macht, was unsere Beziehungen und unsere Sexualität bereichert. Und wir können auch erkennen, was unsere Beziehungen zerstört, was ihnen nicht gut tut. Da steht Freundlichkeit, Frieden, Geduld, Treue und vor allem Liebe. Das dient uns. Davon profitieren unsere Beziehungen, davon profitiert auch unsere Sexualität. Also Gutes für sich und den anderen wollen. Egoismus, Triebbefriedigung, einfach damit es mir gut geht, auf andere herabsehen, Eifersucht. All das schadet offensichtlich Beziehungen. Finde ich auch irgendwie naheliegend und wenig überraschend. Das ist für mich logisch. Ich will auch noch den letzten Schritt gehen und euch ein paar Anregungen geben, wie man diese Prinzipien in die Praxis übersetzen kann. In eure ganz persönliche Sexualität. Vielleicht vergesse ich irgendwas dabei, was dir total wichtig geworden ist bei dem, was ich gerade gesagt habe oder was dir sonst dazu einfällt. Dann ergänze es einfach für dich. Mein erster Punkt, und vielleicht ist das auch schon das Schwierigste, ist, Schließe Frieden mit deinem Körper. Du bist nicht hässlich, sondern schön. Punkt. Oder besser Ausrufezeichen. Wenn wir die Geschichte vom Beginn der Menschheit lesen, bei Adam und Eva, dann stellen wir fest, die Menschen haben mit dem Rausschmiss aus dem Paradies die Endlichkeit erworben. Aber sie sind nicht hässlich geworden. Sie werden nun älter, sie werden irgendwann sterben, aber sie sind nicht hässlich geworden und sie haben auch nicht die Ebenbildlichkeit Gottes verloren, dadurch, dass sie aus dem Paradies heraus sind. David sagt in einem Psalm, wunderbar bin ich geschaffen worden. Paulus redet von seinem Körper oder von unserem Körper als Tempel des Heiligen Geistes. Ich glaube, wir sind alle gewohnt, Dinge zu bewerten und zu klassifizieren. Das betrifft alle Geschlechter, alle Altersgruppen gleichzeitig, aber ich glaube, dass das nicht Gottes Blick auf uns ist. Am Ende der Tage, am Ende der Zeit werden unsere Körper von ihrer Endlichkeit befreit werden, vom Leid, vom Schmerz. Aber ich glaube, schlecht oder unansehnlich oder unbrauchbar waren sie nie. Und wenn du mich jetzt fragst, ob du vielleicht mit einer Diät aufhören sollst oder ob du vielleicht mehr Sport treiben sollst, muss ich dir sagen, da musst du selber entscheiden. Ich will das nicht für dich. Es geht mir gar nicht so sehr darum, was du tust oder lässt, sondern wie du deinen Körper und dich selbst ansiehst, wie du ihn wahrnimmst, ob du Dankbarkeit für ihn empfinden kannst. Ich wünsche dir, dass du mit ihm und seiner Vergänglichkeit leben kannst, dass du es lieben kannst, dass du seine Schönheit sehen kannst, dass du Gottes Ebenbild in dir erkennen kannst. Immer wenn mich meine Kinder fragen, wie Gott aussieht, dann sage ich ihnen vermutlich so ähnlich wie du. Ich glaube, das ist der Punkt. Wir sind alle Gottes Ebenbild. Wir sind schön, auch wenn wir unterschiedlich aussehen. Und wir können Dankbarkeit dafür lernen. Und falls du darin richtig, richtig gut bist, dich selber anzunehmen, habe ich eine kleine Challenge für dich. Schließe Frieden mit dem Körper von anderen Menschen. Hör nicht nur auf, sie zu verurteilen, hör auch auf, sie zu bewerten. Sieh sie als liebevolle Geschöpfe Gottes, deren Körper selbstverständlich Spuren ihres Lebens aufweisen, die aber dazugehören. Jetzt komme ich zum zweiten Punkt, der schließt sich da nah an. Steh zu deinen Gefühlen, Gedanken, Bedürfnissen und Grenzen. Nimm wahr, was du denkst, was du fühlst, was und wie du geworden bist, wonach du dich sehnst, was du willst, was du nicht willst. Finde raus, was deine Persönlichkeit, deine Sexualität auch ausmacht. Formuliere, was du erlebt hast. Suche Hilfe, wenn du Belastendes findest. Wenn du eine Partnerin oder einen Partner hast, dann sag ihm oder ihr, was du willst und was du nicht willst. Was sich gut anfühlt, was vielleicht befremdlich ist, was du lernen willst und worauf du lieber verzichtest. Liebe dich selbst, respektiere dich und das, was aus dir geworden ist. Und dann komme ich zum dritten Punkt, der sich auch wieder anschließt. Nimm Rücksicht oder respektiere Grenzen. Lieb nämlich nicht nur dich, sondern auch deinen Nächsten. Tue niemanden weh, auch nicht indirekt. In der Sexualität sind wir alle total verletzlich und aber auch sehr bedürftig. Wenn jemand Nein sagt, ist es eine Grenze, die immer eingehalten werden muss. Leider schafft es nicht jeder und jede Nein zu sagen und ich glaube, da müssen wir besonders vorsichtig sein. In Sachen Sexualität, glaube ich, ist es wichtig, besonders Vorsicht walten zu lassen. Wenn wir in Beziehung stehen, dann müssen wir über persönliche Grenzen reden. Manche lassen sich überwinden, andere aber auch nicht. Vom Alten bis zum Neuen Testament zieht sich ein Grundsatz durch, den Jesus am Ende der Bergpredigt formuliert, in Matthäus 7,12. Da steht, alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut auch ihr ihnen. Damit greift er etwas auf, was im Alten Testament steht und verschärft es noch ein bisschen. Da steht nämlich, was ihr nicht wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihnen auch nicht. Bei Jesus ist Respekt vor Menschen haben, Grenzen einhalten und lieben das Gleiche. Und wir haben hier, was Grenzen angeht, auch Verantwortung für andere. Kinder und Jugendliche müssen besonders geschützt werden. Leider müssen auch noch immer Frauen oft besonders geschützt werden. Es kann nötig sein, dass wir eingreifen, wenn wir sehen, dass Grenzen irgendwo nicht respektiert werden. Wenn jemand seine Partnerin schlägt oder zu etwas zwingt oder anderem. Der vierte Punkt. Begegne Menschen auf Augenhöhe. Alle sind gleich viel wert. Im Galaterbrief steht, dass weder Mann noch Frau, weder Sklave noch Freier. Ich glaube, in der Sexualität ist es wichtig, dass es nicht immer einen gibt, der alles weiß, der alles entscheidet, der alles vorgibt und der andere muss folgen. Man sollte auch keinen abwerten, wenn jemand etwas anders macht oder anders versteht, als ich es selbst mache. Und da ist mir besonders das, was im Galaterbrief steht, wichtig geworden, denn die Frucht des Heiligen Geistes ist Liebe, Frieden, Freundlichkeit. Wenn ich also meinen Partner, meine Partnerin nicht verstehe oder vielleicht jemand in meinem Umfeld, der irgendwas Merkwürdiges macht oder von sich gibt, dann kann ich ihn in Liebe und mit Frieden und mit Freundlichkeit in meinem Herzen zuhören. Und wer weiß, da Gott ja mit mir und an mir arbeitet, vielleicht lerne ich was dazu in unserer Unterschiedlichkeit. Vielleicht lernen wir auch beide was. Ich glaube, wenn man am Ende einfach verstanden hat, wie der andere tickt, warum der andere ist, wie er ist, hat man immer etwas dazu gewonnen. Fünftens, sei loyal oder treu. Liebe ist verbindlich, davon ist die Bibel voll. Einem anderen den Partner oder die Partnerin auszuspannen, das kommt da genauso schlecht weg, wie seinen eigenen Partner zu verlassen. Da stehen unfassbar viele Bibelstellen zu, da muss man nicht viel interpretieren, das ist relativ deutlich. Ich glaube, nicht jede Beziehung und nicht jede Ehe hält ewig. Wir sind Menschen, manchmal ist es für den Frieden und für alle Beteiligten das Beste, wenn man getrennte Wege geht. Aber trotzdem bleibt dieser Wert bestehen. Vieles wird gut in einer Beziehung, wenn es Zeit hat, wenn Vertrauen wachsen darf, wenn man einander treu ist, wenn man sich über Jahre aufeinander einlässt, einander verstehen lernt und gemeinsam Beziehungskompetenzen erwirbt, wenn man verbindlich ist. Und man kann überlegen, wie man das zeigen kann, wie das deutlich wird, dass man zueinander steht und zueinander gehört. In Deutschland heiraten viele Menschen. Sechstens. Geh vom Besten aus oder bleib neugierig, habe ich gesagt. Geschrieben, Sexualität ist für die Fruchtbarkeit gedacht. Aus Beziehungen entsteht immer etwas Neues. Damit meine ich nicht, dass man nicht verhüten darf, versteht mich nicht falsch, sondern dass Beziehungen immer darauf angelegt sind, einander und andere zu bereichern, Neues entstehen zu lassen. Kinder sind natürlich eine Möglichkeit. Aber wenn man sich so sehr aufeinander einlässt, wie man das in einer Beziehung tut, freundschaftlich und sexuell als Paar, dann hat das Effekte. Man entwickelt sich weiter, man bekommt neue Ideen vom Leben, inspiriert einander im Glauben. Und wenn einer oder beide Christ sind, dann lernt man ja auch Jesus in dem anderen kennen. Und natürlich auch seine Menschlichkeit. Dann lernen wir lieben und es fällt uns dann vielleicht mit anderen Menschen wieder leichter, die uns weniger nahestehen. Ich will zum Schluss kommen. Ich habe jetzt in dieser Predigt nicht die ganz konkreten heißen Eisen angepackt. Das war Absicht. Darüber können wir gerne diskutieren, könnt mich ansprechen, ihr könnt die anderen Ältesten ansprechen. Das ist auch wichtig und gut. Wir sind dabei auch nicht immer gleicher Meinung und wir sind dabei zu lernen. Tut euch aber bitte den Gefallen und schaut, was euch heute wichtig geworden ist, was euch angesprochen hat. Worauf ihr vielleicht achten wollt, wo ihr vielleicht Veränderung möchtet. Wenn ihr Christen seid, hört zu, wo der Heilige Geist euch hinweist, wo er euch ermahnt, wo er euch ermutigt. Und deshalb will ich nochmal die Punkte, die ich gerade so genannt habe, als Fragen für euch formulieren. Und ihr könnt darüber nachdenken. Habe ich schon Frieden mit meinem Körper geschlossen? Will ich ihn dankbar annehmen, als Teil von mir? Weiß ich eigentlich, was ich denke und fühle? Was sind meine Bedürfnisse? Wo sind meine Grenzen? Kann ich diese formulieren und zu ihnen stehen? Habe ich schon einmal Grenzen anderer übersehen oder verletzt? Wo sehe ich gerade Grenzen in meinem Umfeld, die ich berücksichtigen will? Gibt es Grenzen, denen wir uns als Paar gemeinsam stellen sollten? Vielleicht auch mit Hilfe? Wie schaffe ich es Menschen oder meinem Partner oder meiner Partnerin wirklich auf Augenhöhe zu begegnen? Ich möchte meiner Partnerin oder meinem Partner treu sein. Wie kann ich diesem Ausdruck verleihen? Und wo kann mich meine Beziehung in Neues führen? Was lerne ich durch sie? Und was liegt noch vor uns? Ich möchte beten. Danke, Jesus, dass du dir das Leben auf dieser Erde ausgedacht hast und dass es großartig ist. Danke, dass wir ein Leben lang lernen und dass das auch herausfordernd ist, aber danke, dass wir auf diesem Weg auch viel Schönes und Großartiges entdecken dürfen. Ich möchte dich um deinen Segen für unsere Sexualität bitten. Ich möchte dich bitten, dass du durch deinen Heiligen Geist immer wieder zu uns sprichst, uns hinweist, uns korrigierst, wo nötig, aber auch Mut machst. Ich möchte dich bitten, dass wir dich spüren, dass wir deine Weisung empfangen. Ich möchte dich bitten, dass jeder von uns sich auf den Weg macht, das für sich herauszufinden, was gerade dran ist, was wichtig, was richtig ist. Ich möchte dich auch bitten, dass wir uns nicht so sehr beeinflussen lassen von dem, was um uns herum Konsens ist, egal ob in Gemeinde oder in der Gesellschaft, sondern dass wir hinhören, dass wir lernen, dir zuzuhören, dass wir lernen, dein Wort zu verstehen und anzuwenden. Danke, dass du liebevoll bist, dass du gnädig bist, dass du geduldig bist. Danke, dass wir keinen Regelkatalog erfüllen müssen, sondern dass du mit uns gerade dort bist, wo wir auch sind. Amen.
Dadurch, dass das nächste Lied auf Englisch ist und vielleicht nicht an der einen oder anderen Stelle die leichtesten Vokabeln verwendet, das heißt I Surrender, und in dem Lied geht es darum, dass ich mich Gott hingebe und dass ich meine Wünsche und meine Bedürfnisse ihm unterbreite.